Deutschlandfunk. Der Tag.
Gemessen daran, was wir von der CDU gewohnt sind, geht im Rennen um Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur jetzt geradezu die Post ab. Lange mochte sich ja keiner der bekannten Kandidaten so recht aus der Deckung wagen. Und dann rangeln heute gleich zwei darum, sich zuerst in Berlin öffentlich zu erklären. Nach Norbert Röttgen wirft jetzt also auch Friedrich Merz offiziell seinen Hut in den Ring. Armin Laschet wiederum will zusammen mit Jens Spahn als Vize antreten.
Wir stehen jetzt vor der Aufgabe, möglichst alle zusammenzuhalten. Und ich bin froh, dass mit Jens Spahn es gelungen ist, sich darauf zu verständigen, was jetzt für Deutschland notwendig ist und was für die CDU notwendig ist.
Vielleicht darf ich das so sagen, ohne meinem Freund Armin Laschet hier zu nahe zu treten, aber wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung.
Das Schaulaufen in der CDU ist also endgültig eröffnet. Mit meinem Kollegen Johannes Leithäuser von der FAZ in Berlin spreche ich gleich darüber, wie attraktiv das Angebot an Kandidaten ist und ob ein offener Wettstreit für die CDU auch gefährlich werden könnte. Antje Passenheim erklärt uns außerdem den Schuldspruch gegen Harvey Weinstein in New York und was er für die MeToo-Bewegung bedeuten könnte. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Eine Art Windhundrennen erlebten die Hauptstadtjournalisten heute in Berlin. Für 11 Uhr hatte sich Friedrich Merz in der Bundespressekonferenz angekündigt. Aber Armin Laschet kommt ihm dann zuvor, erscheint schon um 9.30 Uhr im Saal Jens Spahn im Schlepptau und sagt, was er jetzt für die wichtigste Aufgabe hält, eine gespaltene Gesellschaft und eine zerstrittene Partei wieder zusammenzuführen.
Unser Land braucht mehr Zusammenhalt, vor allem mehr Zuversicht. Man muss auch ausstrahlen, dass einem das Regieren Spaß macht, dass man nicht jeden Morgen überlegt, wann ist die Koalition endlich zu Ende. Und wir können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen. Und dafür will ich kandidieren als Vorsitzender der CDU. Deutschlands.
An gleicher Stelle geht Friedrich Merz später dann gleich zum Angriff über.
Ich habe Armin Laschet zugesagt, ich denke, dass ich das sagen darf, ohne die Vertraulichkeit der Gespräche hier zu verletzen, dass ich für den Fall, dass ich nicht gewählt werden sollte, bereit bin, für den Stellvertreter zu kandidieren, der dann ja frei würde mit seiner Wahl. Aber diese Frage hat sich mit dem heutigen Tag auch erledigt. Und damit ist dann auch klar, ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz.
Meinen Kollegen Johannes Leithäuser im Berliner Büro der FAZ habe ich gefragt, ob Armin Laschet und ob Friedrich Merz eine überzeugende Vorstellung heute abgeliefert haben.
Also ich glaube, dass Armin Laschet schon sich auf diesen Auftritt vorbereitet hatte, Merz sicherlich auch. Aber Merz, das merkt man ihm deutlich an, ist halt solche großen Auftritte doch nicht so richtig gewöhnt. Und wenn man sich erinnert an seine Auftritte auf den CDU-Bundesparteitagen, einmal vor einem Jahr, als er kandidierte selber, aber auch jetzt im letzten Dezember, da ist er eigentlich immer unter den Hoffnungen geblieben, die seine Anhänger in ihn setzen. Und das war ein bisschen, glaube ich, auch heute so.
Ich hatte aber eher den Eindruck, dass der Friedrich Merz schon sozusagen wissend, dass vor ihm nun Armin Laschet den Aufschlag gemacht hätte, dass er ein Stück weit angriffslustiger war als klarer, selbstbewusster und Armin Laschet sehr zurückgelehnt, entspannt geradezu mit Jens Spahn da an seiner Seite.
Na, ich glaube, Laschet und Spahn haben versucht, quasi die ganze Breite der CDU gemeinsam darzustellen. Und das wird die nächsten Wochen schon prägen. Das wird ein Unterschied im Stil sein. Der Laschet wird sich nicht das Etikett des Weiter so anheften lassen, was Merz ja versucht hat, ihm anzuheften, sondern er wird sagen, guckt, hier bin ich eher so auf der sozialen Seite der CDU zu Hause, aber mit diesem jungen Hoffnungsträger Jens Spahn, der einerseits auch moderne Ideen hat, andererseits aber eben eher den konservativen Geist der CDU repräsentiert. Und wir sind quasi die gesamte Bandbreite der Partei, während Friedrich Merz nur ein unzufriedener, aggressiver, seit Jahrzehnten frustschiebender Konservativer ist, der jetzt die Partei als Geisel nehmen will, um sein eigenes Lebensziel zu erreichen.
Armin Laschet hat ja vor allem eines immer wieder deutlich gemacht. Es geht ihm darum, die Reihen in der CDU zu schließen, auch Spaltungen in der Gesellschaft zu überwinden und miteinander zu versöhnen. Während Merz ja auf den Punkt gesagt hat, also es geht schon um grundlegende Erneuerung, es geht um einen Aufbruch, es geht auch um eine Richtungsentscheidung. Du liest das, wenn ich dich richtig verstehe, erst einmal als eine blanke Behauptung.
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, eine Volkspartei kann sich gar nicht in eine Richtung mutwillig verändern, ohne, zumal in einer Zeit, in der die Konkurrenz, die politische, so groß geworden ist auf in alle Richtungen, ohne mehr einzureißen als zu gewinnen. Ich glaube, die Kunst besteht darin, ein Angebot zu machen, das so vielfältig ist, dass es an die Grenze der Unvereinbarkeit rückt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Friedrich Merz das gar nicht möchte. Aber ich denke, dass er da in der Gefahr steht, für die CDU mehr zu verlieren als zu gewinnen. Und ich glaube, dass das viele in der CDU auch so sehen würden. Ich denke nicht, dass er die Mehrheit der Parteimitglieder repräsentiert, auch wenn er jetzt in Umfragen einige Male gute Ergebnisse erreicht hat.
Wenn du sagst, viele in der CDU werden sich nur schwer mit dem Angebot von Friedrich Merz anfreunden können, kann man dann vielleicht sagen, Armin Laschet ist heute aufgetreten als, sagen wir, der Kandidat der mächtigen CDU in Nordrhein-Westfalen, als der Kandidat der Parteispitze, der Gremien, während Merz eben eher darauf spekuliert, dass er der Kandidat der Basis ist, der Parteimitglieder, der eben in diesen Runden, als es um den Parteivorsitz damals ging, ja großen Zuspruch erfahren hat und der sich sozusagen als Kandidat von unten betrachtet.
Das glaube ich schon, dass er das gerne wäre und sich auch so sieht. Ich denke nur, es gibt halt ganz vielfältige Milieus in der CDU, auch unten, die wahrscheinlich nicht in Merz ihren geeigneten Kandidaten sehen würden. Laschet hat sicherlich das Problem, dass er durch sein ausgleichendes Wesen und auch durch sein anderes Naturell weniger profiliert und weniger kantig erscheint. Und natürlich ist es so, er macht mit seinem jetzigen Amt Reklame. Also in seiner Vorstellung kam mehr als einmal vor, wie er in Nordrhein-Westfalen oder wie ich in Nordrhein-Westfalen schon gezeigt oder gesagt habe. Also da möchte jemand CDU-Vorsitzender und Bundeskanzler werden, der denkt, wenn die Welt so ist wie Nordrhein-Westfalen, dann ist alles gut. Und das möchte Merz natürlich nicht. Der hat so ein bisschen das Underdog-Image. Sein Problem ist aber, glaube ich, dass er doch immer noch viel getriebener wirkt durch eine 20 Jahre zurückliegende Kränkung, nämlich die, dass Angela Merkel damals ihm den Fraktionsvorsitz im Bundestag weggenommen hat, als durch positiv gedrehten Willen, irgendwie die Partei und dieses Land zu verändern.
Jetzt haben wir noch gar nicht über den Dritten gesprochen, der ja auch noch. Röttgen, ist der chancenlos aus deiner Sicht?
Na, ich glaube, dass tatsächlich es schwer wird, gegen dieses Doppelspan-Laschet eine Mehrheit auf einem Parteitag zu erringen. Putzigerweise hat Röttgen ja heute erklärt, er werde mit einer Frau gemeinsam ein Team bilden und hat damit, naja, also immerhin der Minderheit der weiblichen CDU-Mitglieder versucht, ein Angebot zu machen. Es ist ja bisher immer bemängelt worden, dass nur 4 Männer aus Nordrhein-Westfalen da im Spiele seien. Das heißt zumindest, dass, wenn er das ernst meint, dass er auch bis zum Schluss dabei bleiben wird. Denn er wird ja nicht so paternalistisch sein und wird dann, wenn eine Frau mit ihm gemeinsam auftritt, dann kurz vorher die Segel streichen und damit quasi auch deren Chancen zunichte machen. Also wenn das jetzt wirklich auch ein Team wird, das Röttgen XY-Team, dann wird es sicherlich auch auf jeden Fall bis zum Parteitag halten.
Okay, wenn wir jetzt mal ein Zwischenfazit ziehen, Norbert Röttgen, Armin Laschet, Friedrich Merz, da ist für dich eine eindeutige Reihe zu sehen. An erster Stelle Laschet, dann Merz und am Tampen der Norbert Röttgen.
So würde ich das für wahrscheinlich halten zum jetzigen Zeitpunkt, ja.
Jetzt ist ja so viel von Erneuerung die Rede, auch in den Auftritten heute von Armin Laschet und Friedrich Merz. Hast du neue Ideen für die CDU gehört heute?
Na, ich habe nur quasi die Rückkehr zu vielem gehört, was früher auch immer schon in Sonntagsreden vorkam. Heute hat beispielsweise Digitalisierung gefehlt. Das ist jetzt immer so ein Lieblingsprojekt. Das hätte Frau Merkel bestimmt angebracht, wenn sie jetzt über die Zukunft der CDU oder des Landes geredet hätte. Sicherlich ist alles richtig, was da gesagt worden ist. Also angefangen von der Europapolitik über mehr Bildungsaufstieg, Wahrscheinlich können wir auch einen aufgeklärten Patriotismus ganz gut gebrauchen.
Den Jens Spahn ja immer
ins
Schaufenster stellt.
Ja. Aber jedenfalls war jetzt nichts dabei, was die Partei oder das Land in den nächsten 2-3 Jahren dramatisch verändern würde, wenn es verwirklicht würde.
Wäre das denn nötig, wenn wir vorausblicken auf den Parteitag und die schwierigen Fragen, die danach zu klären sind? Die Frage, ob die CDU ihren Standort ganz neu bestimmen muss, beispielsweise im Vergleich zu den Grünen programmatisch, inhaltlich, oder tritt sie da im Moment quasi auf der Stelle?
Ich glaube, es kommt auf das Programmatische bei der CDU immer noch weniger an als bei anderen Parteien. Und wie das Wahlergebnis in Hamburg hier gerade gezeigt hat, kann auch ein einigermaßen farbloser, überregional nicht bekannter Bürgermeister ein sehr gutes Wahlergebnis hinlegen, wenn er nur verlässlich und einigermaßen so erscheint, als habe er die Dinge im Griff. Das ist, glaube ich, das, was sich die CDU jetzt am meisten wünscht. Also jemanden, der Führungsqualitäten hat, der die Partei einigermaßen zusammenbringt und dann auch zusammenhält und der diesen Anspruch dann irgendwie als Kanzlerkandidat auch weiter projizieren kann auf die gesamte Wählerschaft.
Am 25. April soll es den Sonderparteitag der CDU in Berlin geben, wo dann entschieden werden soll über den Vorsitz der Partei. Ist dieser Wettstreit auf offener Bühne, den wir bis dahin ja wohl jetzt erleben werden, ist das eher eine Chance oder doch eher eine große Gefahr für die CDU?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Beteiligten sich verhalten werden. Wir haben das ja vor 1,5 Jahren in Hamburg auch schon einmal erlebt. Auch da haben ja 3 unterschiedliche Menschen um den Parteivorsitz konkurriert. Einer, der damals das schwächste Ergebnis hat, tritt jetzt nicht wieder an. Frau Kramp-Karrenbauer hat aufgegeben. Friedrich Merz, der damals knapp unterlegen ist, tritt wieder an. Was anders sein wird dieses Mal ist, es wird keine so ausgeklügelte Vorstellungstournee geben, wie das 2018 der Fall gewesen ist. Aber sicherlich wird es gemeinsame Auftritte der 3 Kandidaten geben. Und dann muss entschieden werden. Also wenn sich alle benehmen, kann das mit Anstand über die Bühne gehen. Wichtig wird sein, was hinterher passiert. Also das letzte Mal ist Friedrich Merz nicht an der Seite, der Unterlegene an der Seite der Siegerin Kramp-Karrenbauer gewesen und hat ihr dann weiterhin über die Hürden geholfen.
Was er trotzdem behauptet, auch heute wieder.
Das stimmt, aber er ist jedenfalls nicht dabei gesehen worden. Ja. Also vielleicht hat er sie mal angerufen, aber jedenfalls seine Anhänger in der Partei konnten weiter der Ansicht sein, dass die gesiegt hat, nur aus Versehen gesiegt habe oder jedenfalls die falsche sei. Das darf dieses Mal sicher nicht wieder passieren, wenn die Partei zur Ruhe kommen soll.
Das wird ja danach schon absehbar schwierig, weil danach stehen ja dann die nächsten schwierigen Klippen an. Die gemeinsame Abstimmung mit der CSU über die Kanzlerkandidatur und die große Frage, je nachdem, wie das jetzt ausgeht, wie das mit der weiteren Zusammenarbeit mit Angela Merkel im Kanzleramt so weiterlaufen könnte.
Das stimmt. Es kommt dann eine 6-monatige Durststrecke für den neuen Vorsitzenden sozusagen. Ich glaube tatsächlich, dass die CSU alles tun wird, um die Frage der Kanzlerkandidatur einfach aus Selbstachtungsgründen offen zu halten bis zum Jahresende mindestens. Und dass der neue Vorsitzende nicht gut beraten wäre, wenn er darüber einen Streit anfängt mit der CSU. Der muss vielmehr so tun, als sei er es praktisch schon, auch wenn er den Segen von Markus Söder noch nicht hat. Dann muss er aber tatsächlich ein halbes Jahr mit Frau Merkel auskommen. In einem halben Jahr, in dem Deutschland, worauf jetzt immer wieder hingewiesen wird, die EU-Ratspräsidentschaft hat, wo es also wirklich problematisch wäre, wenn man die gegenwärtige Koalition aufkündigt, Neuwahlen ansetzt, weil man mit dieser Situation innerhalb der eigenen Partei nicht zurechtkommt. Also dieses halbe Jahr, in dem die Kanzlerin da sein wird und europäisch auch noch mal scheinen wird und man als CDU-Vorsitzender nicht so recht was zu tun hat, das müssen dann, je nachdem wer es wird, einer von den 3 aushalten.
Dawn Dunning, Miriam Haley, Jessica Mann, Annabella Shora, Tara Leigh Wolfe, Lauren Young, Megan Hast, Joan Eluzi Orban.
Die Namen aller Frauen hat Bezirksstaatsanwalt Saris Vance noch einmal genannt, die im Prozess gegen Harvey Weinstein in den Zeugenstand getreten sind, die ausgesagt haben gegen einen so prominenten, so mächtigen und so privilegierten Angeklagten.
These are 8 women who pulled our justice system into the 21st century by declaring that rape is rape and sexual assault is sexual assault no matter what.
Für den Staatsanwalt haben vor allem diese Frauen Geschichte geschrieben und im Umgang mit sexueller Gewalt das Rechtssystem der USA, wie er sagt, ins 21. Jahrhundert katapultiert. Über Jahrzehnte waren alle Gerüchte, waren alle Vorwürfe an Harvey Weinstein abgeprallt. Jetzt aber hat er eine erste Nacht hinter Gittern verbracht, weil die Geschworenen im Gerichtsverfahren in New York den so mächtigen, einst so mächtigen Filmproduzenten schuldig gesprochen haben. Jedenfalls in 2 von insgesamt 5 Anklagepunkten. Antje Passenheim hat den Prozess in New York für uns verfolgt und sie hat uns den Schuldspruch zu Beginn unseres Gespräches noch einmal aufgedröselt.
Okay, also fange ich erstmal da an, wo er verurteilt worden ist. Das ist einmal sexuelle Nötigung. Er soll einer Assistentin Oralsex aufgezwungen haben. Da hat die Jury ganz klar gesagt, da ist er schuldig. Und im Fall einer minderschweren Vergewaltigung ist er auch schuldig gesprochen worden. Er hat eine Schauspielerin vergewaltigt, die hat ihn verklagt, minderschwer, weil offenbar keine körperliche Gewalt dabei war, aber weil sich das Ganze gegen den Willen der Frau ereignet hat. Nicht schuldig ist er in den schwerwiegenderen Punkten, nämlich räuberische sexuelle Erpressung, so heißt der eine Punkt, und der andere schwere Vergewaltigung. Das hätte lebenslängliche Haft für Harvey Weinstein bedeutet und die droht ihm jetzt in diesem Prozess nicht mehr.
Gut, wir wissen aber und wir können schon sagen, es ist klar, dass Weinstein in Haft kommt. Zunächst einmal jedenfalls, dass er eine Haftstrafe aufgebrummt bekommt. Am 11. März will der Richter das Strafmaß verkünden. Über welche Gefängnisstrafen reden wir denn da?
Nach derzeitigem Stand drohen ihm 5 bis 29 Jahre. Also auf minderschwere Vergewaltigung gibt es bis zu 4 Jahre. Auf sexuelle Nötigung stehen 5 bis 25 Jahre. Also wenn Weinstein Pech hat, dann wird er eine 29-jährige Haftstrafe absitzen müssen. Weinstein ist übrigens direkt aus dem Gerichtssaal abgeführt worden. Der Richter, der hat es abgelehnt, dass er weiter auf Kaution frei bleibt. Das hatte die Verteidigung beantragt. Bis das Strafmaß verkündet wird. Und es war eine richtig emotionale Szene, wie er da saß, dieser inzwischen ja doch ergraute, gebückte Mann, der immer mit seinem Rollator in den Gerichtssaal reingerollt ist. Und er saß da und dann kamen die Wächter und wollten ihn abführen. Und das passiert normalerweise mit Handschellen. Und sie haben ein paar Minuten gezögert, ob sie diesen Mann tatsächlich in Handschellen legen können, weil er ja mit seiner Gehhilfe rausgehen muss. Und haben es dann aber letztlich geschafft, haben ihm hochgeholfen, haben ihn hochgehievt und haben ihn abgeführt.
Die Enthüllungen gegen Weinstein, die begannen ja im Jahr 2017 und inzwischen zählt jedenfalls die New York Times mehr als 90 Frauen, die Vorwürfe gegen ihn erhoben haben. Im Verfahren haben jetzt 8 Frauen ausgesagt und im engeren Sinne ging es tatsächlich um 2 Fälle. Aber wenn du jetzt geschildert hast, dass er in einigen Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde, aber in gravierenden auch nicht. Bleibt da jetzt so ein Schatten des Zweifels zurück, ob die Anklage tatsächlich so richtig war und Bestand haben kann?
Das Problem in diesem ganzen Prozess, in diesen ganzen 6 Wochen war ja, dass von Anfang bis Ende Wort gegen Wort stand und dass die einzigen Beweise, die es gibt für diese Vergehen, die ihm vorgeworfen werden, diese einzigen Beweise sind die Aussagen der Klägerin und sind die Aussagen der Zeugin, die gesagt haben, uns ist Ähnliches passiert. Auch wir sind unter Druck gesetzt worden von Harvey Weinstein. Er hat uns genauso in ein Hotelzimmer gelockt oder wohin auch immer und hat immer nach demselben Muster agiert. Nur deren Fälle sind ja verjährt und deshalb können sie nicht mehr klagen. Die Anklage hat versucht, dadurch ein Muster zu zeigen. Das zeigt, Weinstein, dieser mächtige Filmproduzent aus Hollywood, hat immer nach demselben Muster gehandelt. Er hat Frauen, die von ihm abhängig waren, deren Karriere von seinem Wohlwollen abhängig war, mutmaßlich, hat er diese Frauen unter Druck gesetzt, hat sie sexuell missbraucht und hat sie zum Schweigen verdonnert. Und das ist immer wieder passiert. Das Muster wollte die Anklage zeigen. Und wenn wir jetzt sehen, dass die schwerwiegendsten Punkte, dass er da für unschuldig erklärt wurde, dann müssen wir sagen, es ist der Anklage nicht gelungen, dieses Muster zu zeigen. Jedenfalls ist die Beweislage nicht hart genug gewesen.
Wir wissen auch schon, dass die Verteidigung gegen dieses Urteil vorgehen wird. Auf alle Fälle, egal wie jetzt das Strafmaß ausfallen wird.
Ja, auf jeden Fall wird sie das. Die Frage ist, wann wird sie diese Berufung einlegen? Wird sie das tun, bevor das Strafmaß bekannt gegeben wird? Die Verteidigung kann handeln, wann sie will. Sie kann das ganz ordentlich, sorgfältig vorbereiten. Sie kann erstmal das Strafmaß abwarten und kann die Berufung dann einlegen. Sie kann es vorher machen. Was jetzt rauskommt allmählich ist, dass die Verteidigung noch einen Trumpf sozusagen in der Hand hat. Wir wissen noch nicht, was da dran ist, aber offenbar muss es einen Mann in der Jury geben, der bereits ein Buch geschrieben hat, nämlich darüber, wie sich ältere Männer an junge Frauen ranmachen. Dieses Buch ist noch nicht erschienen, ist aber offenbar fertig. Und in diesem Buch muss es eine Szene, mindestens eine Szene geben, die sehr stark an den Fall Harvey Weinstein erinnert. Das war vorher nicht bekannt. Und es heißt, diesen Trumpf hat die Verteidigung jetzt offenbar in der Hand und wird ihn ziehen, um das Urteil anzufechten.
Und das, was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn die Richter dem folgen?
Schlimmstenfalls könnte dann der ganze Prozess platzen.
Und Weinstein wäre nicht verurteilt.
Und Weinstein wäre nicht verurteilt und das Ganze ginge entweder von vorne los oder wäre passé. Was natürlich auf jeden Fall passieren wird, dass Weinstein in Los Angeles ein weiteres Verfahren droht. Da hat ihn ja schon eine Frau wegen schwerer Vergewaltigung angeklagt, eine andere wegen sexueller Nötigung. Diesen Prozess hat Weinstein auch immer noch vor der Brust, egal ob dieses Urteil gültig bleibt oder nicht. Das wird er machen müssen. Und viele Frauen werden sich, das ist die Hoffnung der Opferbewegung, viele Frauen werden sich jetzt, wo sie gesehen haben, aha, den Opfern wird geglaubt. Da werden sich hoffentlich, sagen die Frauen, noch andere aus der Deckung wagen und werden jetzt auch sagen, was ihnen unter Umständen zugestoßen ist.
Und Antje, wird auch bleiben, und jetzt vor allem mit Blick auf die MeToo-Bewegung, die ja eine große Rolle gespielt hat während des ganzen Verfahrens und die sich sozusagen entlang dieses Verfahrens und mit diesem Prozess gegen Weinstein, mit den Enthüllungen aufgebaut und gegründet hat. Wird diese Bewegung dieses Urteil gegen Weinstein, nehmen wir mal an, das hat jetzt erstmal Bestand, als Sieg für die eigene Bewegung, als Durchbruch auffassen, wie das ja jetzt schon gesagt wird, als in den ersten Reaktionen?
Also der Prozess hat ganz, ganz großen symbolischen Wert für die MeToo-Bewegung, die ja überhaupt erst durch Harvey Weinstein ausgelöst worden ist. Nämlich weil diese ganzen Vorwürfe gegen ihn an die Öffentlichkeit kamen, gibt es die MeToo-Bewegung. Und viele Mitglieder dieser Bewegung sind erstmal erleichtert, dass Harvey Weinstein tatsächlich verurteilt worden ist und dass er voraussichtlich, so wie es jetzt aussieht, ins Gefängnis muss. Nach all den Jahren, nach all den Jahrzehnten, müssen wir ja sagen, in denen Weinstein so viele Frauen zum Schweigen auch verdonnert hat, die ihn dieser Vergehen bezichtigen. Und viele Frauenrechtlerinnen und viele Schauspielerinnen haben total erleichtert reagiert. Die haben gesagt, das ist hier eine neue Ära der Justiz. Das hat zum Beispiel die Präsidentin der Stiftung Times Up gesagt, Tina Chen. Die ist durch die MeToo-Bewegung sehr bekannt geworden und die hat gesagt, jetzt zum ersten Mal ist Opfern geglaubt worden. Die Opfer sind an die Öffentlichkeit getreten und sie sind nicht zum Schweigen verdonnert worden. Andere Frauen, die Weinstein auch sexuelle Übergriffe vorwerfen, die sind sehr enttäuscht. Zum Beispiel Schauspielerinnen wie Ashley Judd oder Rosanna Arquette. Das waren mit die ersten, die den Mund aufgemacht haben, die sogenannten Silence Breakers. Die sind enttäuscht und die haben gesagt, Mensch, unser Kampf ist noch lange nicht vorbei. Der ist erst dann vorbei, wenn Weinstein in allen Anklagepunkten für schuldig gesprochen wird.
Das war der Tag an diesem Dienstag, den 25. Februar 2020. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.